Das ist mein Thema. Gott erwartet uns. Bevor wir Gott erwarten, erwartet er uns. Er steht schon und er sagt, kommt her, beeilt euch, eilt, es kommt der Tag der Barmherzigkeit, der Güte, der, ja, der Vergeltung, der Gnade, der Heimsuchung, der Tag kommt. Gott ist da und Gott wartet auf dich und mich. Halleluja. Gott erwartet dich, Gott erwartet dich. Das ist mein Thema. Ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Zuerst einmal ganz kurz, wir werden Weihnachten hier sein. Der Stern leuchtet schon. Ich erwarte euch, Gott erwartet euch. Jesus ist geboren, der Heilige Geist ist da. Die Gottesdienste über die Feiertage wird sein. Am Heiligabend werden wir um 16 Uhr einen Gottesdienst hier haben. Und ich verspreche euch hoch und heilig, ich werde nur eine Stunde den Gottesdienst halten. Normalerweise, ich bin so viel länger. Ja, ich kann nonstop Gottesdienst halten, dass ich gar nicht mehr aufhöre, bis nach Mitternacht, so wie der Apostel Paulus. Das kann ich auch. Aber ich möchte nur eine Stunde Gottesdienst halten, habe eine gute Botschaft für den Heiligabend. Zeichen der Geburt Jesu. Jesus ist unter uns, Jesus ist bei uns und Jesus ist mit uns. Das ist diese Botschaft, die ich Weihnachten rüberbringen möchte. Dann am ersten Weihnachtstag haben wir um 11 Uhr Gottesdienst und das Thema wird sein, die Erlösung ist da. Du musst dich nicht mehr erlösen, du musst dich nicht mehr abstrampeln, du musst dich nicht mehr abkämpfen, du musst dich nicht mehr einfach versuchen, probieren und experimentieren. Es ist vollbracht. Jesus ist da, die Erlösung ist da. Du musst nur Danke sagen und dann nach Hause gehen. Das wird Weihnachten sein um 11 Uhr am 25. Dezember. Dann werden wir Silvester werden wir dieses Mal keinen Nachtgottesdienst haben, aus einigen Gründen, weil wir technisch noch nicht so weit sind. Ich warte, bis ich die Räume daneben anmieten kann und dort, dass wir dort vielleicht ein bisschen gemütlicher haben können, Taufbecken dort hinstellen, dass wir auch dann nach jedem Gottesdienst, wenn Menschen sich bekehren, gleich taufen können. Ja, wir werden gleich praktisch machen. Also da müssen wir nicht mehr groß umbauen, wir werden schon alles so fix und fertig machen, dass es technisch weitergeht. So, und wir werden auch so viel Gemeindekaffee machen oder was wir auch immer machen werden. So, wir werden diese Räume, wir beten, dass wir die Räume kriegen. Und es sind uns versprochen worden, aber es ist noch nicht so weit. Der Nachbar ist noch nicht ausgezogen. Das ist alles. So, aber wir werden weitermachen. Wir werden weitermachen. Und wir sind Gott dankbar hier für diese Räume. Wir kriegen es auch hin. Wir haben noch ein Problem. Es ist hier etwas bisschen kühl. Bete, dass wir eine gute Lösung finden. Vielleicht Teppichboden. Ich habe schon überlegt, wenn wir die anderen Räume mieten und umbauen müssen, ein bisschen und so weiter, dass wir hier Teppichboden reinlegen. Also nur nebenbei, dass ihr euch Gedanken macht, mitbetet, dass wir eine tolle Idee kriegen. Denn Gott gibt Ideen. So wie ich damals in der großen Kirche mit der Beleuchtung eine Idee von Gott bekommen habe. Weißt du, Osram und Philips und all diese Beleuchtungsfirmen konnten mir keinen Rat geben. Dann bete ich und dann denke ich, wie ich früher mein Motorrad flott gekriegt habe, mit verchromt und versilbert und vergoldet habe. Und so weiter. Ich denke, Mensch, das ist doch die Idee. Diese Lampenschirme einfach mit verspiegeln, also mit Chrom einsprühen und so weiter. Und die haben viel heller gestrahlt. Die alten Lampen, die haben das Doppelte und das Dreifache gegeben. Also man muss nur Ideen haben. Und Gott muss uns die Ideen geben, ihr Lieben. Gott ist der Ideengeber. Egal für was, auch für praktische Dinge, nicht nur für den Himmel. Der Himmel ist viel zu hoch im Augenblick. Aber für die Erde, hier unten, wir leben hier und heute und jetzt. So, Gott muss uns Ideen geben. Betet auch, dass wir eine Lösung bekommen, auch für, dass es ein bisschen wärmer ist. Denn unten ist die Werkstatt, oben sind andere Leute und so weiter. Und die Straße, die kühlt. Nur nebenbei, weißt du, wir werden es überleben. Wir haben es überall überlebt bisher. Auch in der großen Kirche, muss ich euch sagen, was wir haben alles gehabt. Die, wo dabei waren, Thea, du weißt es noch bestimmt. Die Plastikdecke, dann die ganzen Gebläse, die großen Heizungen und wie auch immer. Und wir haben es hingekriegt. Und am Schluss dann diese Idee mit diesen Infrarotstrahlern. Gott gibt uns Ideen. Und wir brauchen Ideen. Und deshalb warte auf Gott. Warte auf Gottes Ratschlag, auf Gottes Tipp, auch für dein persönliches Leben. Erwarte von Gott, dass Gott dir eine Idee gibt für dein persönliches Leben, wie du das gestaltest, wie du deine Wohnung gestaltest und was für ein Braten du an Weihnachten nimmst. Bitte auch darum. Weißt du, manche Leute denken, Gott ist nur für den Himmel zuständig. Nein, Gott ist auch für das Leben zuständig. Halleluja. So, Silvester werden wir nur bis etwa 10 Uhr Gottesdienst haben. Da werde ich auch die Losungen weitergeben, die Gott mir gibt. Und dergleichen am Neujahrsgottesdienst am Sonntag, den 1. Januar, werden wir um 11 Uhr Gottesdienst haben und dann Vollgas, Vollpower starten. Mein Sohn hat ein Auto, ein elektrisches Auto, und das elektrische Auto ist etwas ganz Komisches, anders als die Benziner. Wenn du das elektrische Auto auf Gas drückst, du bist gleich im richtigen Tempo. Verstehst? Da sitzt, da drückst dich in die Sesseln rein. Und genau das Gleiche ist, wir wollen elektrisch mit der Hilfe Gottes, mit der Kraft Gottes, mit dem Heiligen Geist Gottes durchstarten. Lob und Dank. So, meine Themen für die nächsten Tage, für Mittwoch wird sein, nach der Arbeit kommt der Zahltag. Und dann am Freitag werde ich über Lot sprechen. Wisst ihr, wir leben wie in den Tagen Noahs und in den Tagen Lots. Die Zeit ist die gleiche Zeit, nicht schlecht, nicht besser. Eigentlich hat Lot noch viel schöner gehabt und Noah noch viel besser gehabt. Wir leben wirklich in schlimmen Tagen, schlimmer als Sodom und Gomorra. Und der liebe Gott wird sich eines Tages noch bei Sodom und Gomorra entschuldigen müssen, dass er sie gestraft hat. Unsere Welt verdient viel mehr. Unsere Welt ist viel gottloser, viel grausamer, viel brutaler, viel gleichgültiger, viel oberflächlicher. Nur nebenbei. So, über Lot werde ich sprechen. Am Samstag werde ich über die Bibel sprechen und die Bibel hat doch recht. Ob die Leute glauben oder nicht, mir ist vollkommen egal. Am Sonntag, wir erwarten Jesus. Halleluja, Advent, wir erwarten Jesus. Und ich grüße euch auch hier zum dritten Advent ganz herzlich und Gott möge euch alle segnen. Mein Thema heute ist, warte auf die Stunde Gottes. Warte auf Gottes Handeln. Warte auf Gottes Eingreifen. Und ich möchte einige Wahrheiten weitergeben, das sagen, was Gott mir gesagt hat in diesen Tagen. Weißt du, ich bete und ich meditiere und ich denke drüber nach. Herr, was ist dein Wille? Was planst du? Was hast du mit uns vor? Was willst du mir sagen? Was willst du der Gemeinde sagen? Was willst du den Gläubigen heutzutage sagen? Weißt du, Gott will uns einiges sagen. Und wir brauchen einiges vom lieben Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche eine ganze Menge. Viel Kraft, viel Gnade, viel Trost, viel Beistand, viel Hilfe. Wir brauchen ein Wunder. Weißt du, bei uns brennt es zu Hause. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in deinem Körper, da ist was los, da sind Krankheitsmächte unterwegs, da tobt ein gewaltiger Sturm in deiner Seele, die Hölle ist los, der Teufel tobt. Nur nebenbei, alles bricht auseinander. Schau doch an, weißt du, die Leute werden heutzutage nicht mehr mit dem Leben fertig. Wir brauchen ein Wunder, meine lieben Geschwister und Freunde. Bald ist das Ende da, bald ist alles erschöpft, bald sind alle Reserven vorbei. Bei vielen macht der Körper nicht mehr mit. Man wird älter, nicht mehr jünger. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der jünger geworden ist. Wir sind alle älter geworden, schwächer geworden, kränker geworden, gebrechlicher geworden. Weißt du, zuerst einmal, ja, weißt du, da stehst da und bist tapfer und mutig und kühn, dann gehst du am Stock und zitterst und dann gehst du an eine Gehhilfe. Gott sei Dank, dass es heutzutage Gehhilfe gibt. Weißt du, das ist das Leben. Das Leben spielt manchmal verrückt. Manchmal sind die Türen zu, manchmal kannst du nicht mehr. Und wir brauchen ein Wunder, meine Lieben. Wer braucht ein Wunder? Ist irgendwann da? Also da sind doch einige, die ein Wunder brauchen. Lob und Dank, hör gut zu. Hör mir die Botschaft zu, die Gott mir gegeben hat. Ist vielleicht nicht immer süß und so weiter, sondern Gott hat mir gesagt, warte auf mich, bis meine Zeit gekommen ist, bis meine Stunde gekommen ist, bis ich am Zug bin. Gott ist nicht immer am Zug. Verstehst du, was das heißt, was das ist? Gott ist nicht immer im Zug. Bis die Zeit reife, bis die Zeit erfüllt ist. Jesus kam, als die Zeit erfüllt ward. Er kam zu der Zeit. Gott hat einen guten Plan für dich und mich und für unser Leben. Gott hat einen besseren Plan, als wir uns ausgedacht haben, als unsere Eltern für uns ausgedacht haben. Gott hat einen viel, 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 viel besseren Plan. Halleluja. Ich denke nur an die Auferweckung von Lazarus. Die Geschichte geht mir nach. Denke ich, lieber Heiland, hättest du dich nur ein bisschen beeilt. Der Mann wäre nicht gestorben. Den hätte man nicht einpacken müssen. Den hätte man nicht einsargen müssen. Aber du hast dich nicht beeilt. Warum? Weil Gott was Besseres für Lazarus und für Martha und für die Maria hatte. Gott hat was Besseres auch für dich und mich. Ob wir es glauben oder nicht. Und manchmal geht es alles so schief. Alles geht so bergab. Alles geht verloren. Warum? Weil Gott was Besseres für uns vorhat. Verstehst du das? Wir werden krank, wir werden ins Krankenhaus eingeliefert, weil Gott was Besseres für uns vorhat. Denk an Lazarus und Maria und Martha. Denk an die Leute dort in Bethanien. Gott hat was Besseres in seinem Plan, in seinem Programm. Gott will, dass in unserem Leben ein Wunder geschieht, dass die Leute kommen und fragen, was ist mit dir passiert? Wie ist das passiert? Wie ist das zugegangen? Die Leute kamen nachher zum Lazarus und sagten, Lazarus, wie war das, als du drüben im Jenseits warst, als du gestunken hast? Wie war das, als du ins Grab gelegt wurdest und als man dir dich eingesagt hat und zugemacht hat alles und dunkel und finster bei dir war. Was hast du gesehen, was hast du erlebt? Du musst vorstellen, was die ihn gefragt haben. Da kamen sie von BBC und von, was weiß ich, NTV und CDF und ARD und haben ein Interview machen wollen. Wie war es bei dir, als du dort lagst, eingewickelt? Wie war das? Warte, bis Gott in unser Leben eingreift. Warte, bis Gott grünes Licht in deinem Leben gibt. Warte auf diese Stunde Gottes, auf diese wunderbare Stunde Gottes, wo Gott ein Wort spricht, wo etwas geschieht. Es gibt so viel, was wir eigenmächtig handeln, meine Lieben. Weißt du, wir haben so viel Blödsinn gemacht in unserem Leben. Gott möge uns vergeben. Sei doch ehrlich. Den falschen Mann geheiratet, die falsche Frau geheiratet, den falschen Beruf gelernt, das falsche Haus gekauft, das Geld falsch ausgegeben. Und dann, weißt du, wenn du jetzt was kaufst, dann kannst du wieder umtauschen. Und manche tauschen 3-4 Mal um die Sachen, weil es nicht passt. Aber in deinem Leben kannst du nichts mehr umtauschen. Gott gibt und jetzt musst du losgehen. Und wir haben so viel Eigenmächtiges gehandelt. Und wir sind gegangen und Gott hat uns nicht gesandt. Wir haben gesprochen und Gott hat uns nichts gesagt. Wir haben nur gequatscht und die Leute unterhalten. Man glaubt, weißt, so, wir haben so vieles geglaubt und Gott hat uns nicht offenbart. Deshalb warte auf die Stunde Gottes, bis Gott uns gibt. Und weißt du, wenn Gott uns gibt, ich sag, wenn ihr mir was gibt, zuerst will ich das gar nicht. Das nehme ich gar nicht an. Das schmeckt mir gar nicht. Verstehst? Wenn Gott mir etwas gibt, das ist so komisch für mich. Dann sage ich, nee, lieber Gott, behalte es lieber für dich oder gib es jemand anders. Aber hinterher merke ich, das war das Richtige. Weißt du, denn meinem Fleisch gefällt nicht, wenn Gott zu mir redet. Dem alten Adam, dem alten Johannes gefällt es nicht, wenn Gott was gibt. Das ist nicht nach seiner Fassung, nicht nach seiner Vorstellung, nicht nach seiner Idee. Und es muss uns von oben gegeben werden, Geschwister. Es muss uns von oben gegeben werden. Es gibt so viel eigenmächtiges Handeln in dieser Welt und das zahlt sich nicht aus. Da ruht kein Segen drauf. Auf dieses eigenmächtige Handeln ruht keine Gnade Gottes. Es gibt so vieles, was man so auf eigene Faust macht. Man handelt, ohne Gott zu fragen. Und dann verfährt man den Karren und dann kommt man in die Sackgasse und kommt man nicht weiter. Herr, hilf mir, ich komme nicht mehr weiter. Weißt, aber wir sollen den Herrn, und Gott hat mir, nicht nur uns, sondern mir, gesagt, wir sollen den Herrn vorher fragen, bevor wir losfahren. Wir sollen den Herrn fragen, bevor wir losfahren. Herr, wo geht's hin? Wie fahre ich? Wie komme ich am besten dorthin? Frag den Herrn. Und nicht erst, wenn du in der Sackgasse steckst und nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts geht. Weißt du, wir sollten den Herrn fragen. Herr, was soll ich tun? Und dann warten, bis die Antwort kommt. Gott antwortet manchmal gar nicht so schnell. Er lässt sich so viel Zeit manchmal. Mich ärgert das. Weißt du, Gott müsste viel schneller reden und viel schneller handeln und viel schneller geben. Aber nein, er wartet es. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Hast du das schon einmal gesehen, entdeckt, gemerkt? Was macht man, wenn Gott nicht redet, wenn Gott nicht handelt? Dann versuchen wir weiter zu quasseln. Ich habe in Stuttgart eine liebe Schwester gehabt, eine ganz liebe. Weißt du, die hat einen Heiland lieb gehabt. Und die hat, wenn sie prophezeit hat, wenn sie Weissagung gebracht hat, die hat immer so einen Schwanz angehängt. Immer, weißt du, das Teil war gut, Teil war wunderbar, das andere war auch nicht schlecht, war biblisch, verstehst du, und das war okay, aber es war so lang. Dann habe ich gesagt, Schwester, also manchmal habe ich den Eindruck, das ist gar nicht angebracht, was du sagst, konzentriere dich auf das Wesentliche. Und dann sagt er, weißt du, der Heiland redet nur so kurz. Der redet nur so kurz, aber ich fühle die Salbung, ich fühle den Heiligen Geist und weißt du, wenn du weißt, wie der Heilige Geist wirkt und prophezeit und wie die Salbung funktioniert und die Salbung läuft, dann kannst du noch einen Schwanz anhängen. Und dann macht sie weiter. Da habe ich gesagt, liebe Schwester, wenn der Heilige Geist redet, selbst wenn es mittendrin im Satz ist, sag Amen. Und weißt du, es ist schwierig. Sagt er, weißt du, ich bin so gesegnet, ich bin so gesalbt, ich möchte so schnell so viel weitergeben, aber der Heiland hört mittendrin auf. Gottes Mühlen malen langsam aber trefflich fein. Frag nach dem Willen Gottes, was ist dein Wille? Wir beten nochmals, Herr, mach das, du musst unbedingt dieses Ding so machen. Weißt du, was da passiert? Du kriegst es, Gott hört Gebete, aber dann zahlst du die Rechnung. Dann musst du blechen, dann musst du büßen, dann musst du arbeiten, dann musst du schuften, dann musst du leiden. Weißt du, Gott ist ein Hörer der Gebete. Der hört dein Gebet und er tut, was die Heiligen begehren. Aber du hast dann Probleme. So, nur nebenbei. Es gibt so viel unbefugtes Handeln, unberechtigtes Handeln und so viel, ja, nicht von Gott bestimmtes Handeln, was Gott nicht bestimmt hat. Wir tun es trotzdem. Und manchmal haben wir Leerlauf, wie Petrus, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Wisst ihr, was wir am liebsten beim lieben Gott hätten? Selbstbedienungsladen. Das hätten wir am allerliebsten. Selbstbedienung. Weißt du, wo ich dann nur das einpacke, was ich will, was mir schmeckt, was ich gerne mag? Selbstbedienung. Dann würde ich nicht vieles mitnehmen. Aber der liebe Gott packt in meinem Einkaufskorb immer Dinge rein, die mir gar nicht schmecken. Bitteren Kräuter. Oder das, was ich gar nicht mag. Und aber sagt, das ist gesund für dich. Nimm das. Gebrauche das. Gott will gefragt werden, meine Lieben. Das ist, was Gott mir gesagt hat, was ich hier weitergeben soll heute Morgen. Gott will, dass wir auf ihn hören, seine Anweisungen beachten und seinen Anordnungen folgen. Das ist der Wille Gottes, ihr Lieben. Er will gehört werden. So, wenn du auf meine Stimme hörst, wird dein Friede sein wie ein Strom. Und wenn du auf meine Stimme hörst, da wirst du gesegnet sein auf dem Feld, du wirst gesegnet sein im Haus, du wirst sogar im Keller gesegnet, auf dem Dachboden gesegnet, du wirst überall gesegnet, wenn du auf meine Stimme hörst. Gott will uns selbst in diesem Einkaufskorb uns einpacken und uns nach Hause bringen, das, was wir brauchen, was uns nötig ist. Er will uns selbst führen, er will zu uns selbst sprechen, er will sich uns selbst offenbaren, er will uns selbst beschützen. Da brauchst du keine Versicherung. Wenn der Herr dich nicht bewacht, dann wacht der Wächter umsonst. Da kannst du Haufen Kameras aufstellen, so viel du willst. Du wirst nicht bewacht und nicht beschützt und nicht bewahrt. Darum erwarte Gottes Eingreifen in deinem persönlichen Leben. Warte, dass Gott dich führt, dass Gott dich in die Hände nimmt. Und wenn du in den Händen Gottes bist, niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen. Halleluja, preis dem Herrn. Warte auf Gottes Antwort. Das will gelernt sein. Das lernt man nicht auf der Bibelschule, das lernt man nicht auf der Universität, das lernst du nirgendwo. Das Warten auf Gott. Weißt du, wo du das lernst? Im Leben, im Alltag, zu Hause, privat. Allein im Dunkeln, im Verborgenen. Da lernst du das Warten auf Gott. Geduldig, einfach geduldig sein. Unser Zeitalter ist so hektisch. Weißt du, wir wollen alles so Instant-Kaffee. So schnell verfahren, schnell einstecken in die Mikrowellen, aufdrehen auf 3 und schon fertig. Ja. Geschwindigkeit. Das ist unser Zeitalter. Wir sind die Schnellsten. So schnell waren die Leute noch nie, wie sie heute sind. Wenn ich denke, früher mit dem Pferd, das war das Schnellste, was sie hatten, der Gaul. Und heutzutage, wenn mit den Raketen mit 28 Stundenkilometer fliegen sie um die Erde herum. Tempo, das ist das Wort unserer Zeit. Und wir denken auch beim lieben Gott, muss schnell gehen alles. Alles schnell. Heute bestellt und schon gestern hätte geliefert werden müssen. Es geht alles nur um Sekunden in unserer Zeit. Aber bei Gott geht es Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Die früheren Menschen mussten manchmal tagelang unterwegs sein, bis sie eine Nachricht bekommen haben. Ich weiß noch, wo man noch Fax verschickt hat. Oh, heute per Mail, das geht zuck zuck. Da bist du gleich mit der ganzen halben Welt verbunden. Aber früher, da musste man Touren und Taxis, mussten Boten schicken durch die Lande und bis die dann ankamen, da war schon längst alles passiert und alles vorbei. Und schon gestorben. Herr, Lazarus ist schon tot. Verstehst? Und dann kommt Jesus. Viel zu spät. Wir schlagen immer so schnell Alarm und weißt, wenn wir Alarm schlagen, dann müssen wir in 3 Sekunden, muss der Herr schon kommen und eingreifen und handeln. Nein, Gott lässt sich manchmal Zeit. Da muss so vieles reif werden in unserem Leben. Wir müssen zuerst mal vielleicht sterben, um auferstehen zu können. Weißt du, wir haben so viele unbeantwortete Gebete, so viele Dinge, auf die, wo wir Antwort warten. Herr, ich habe dich gefragt und du hast mir nicht geantwortet. Kommt Zeit, kommt Rat. Denk daran. Kommt Zeit, kommt Rat. Manchmal braucht es sehr viel Zeit, sehr viel Andacht, sehr viel Meditationen, Haufen Predigten. Du brauchst 3000 Predigten, bis du einmal begreifst. Überleg einmal, bis du soweit bist. Wenn ich heute dran denke über mein Leben, das, was ich früher war, ganz am Anfang meines Glaubenslebens, also Wir stehen heute zu Berge. Johannes, wie konntest du so blöd sein? Damals, verstehst du, heutzutage, da bin ich viel reifer, viel erwachsener, viel mündiger, viel gewachsener. Und heute verstehe ich die Bibel viel anders, ganz anders als früher. Die Zeit, weißt du, man reift mit der Zeit. Man wächst mit der Zeit. Ist es nicht so, Thea? Genau so ist es. Weißt du, wir reifen und wir wachsen. Wir werden mündig mit der Zeit. Da ist man nicht mehr so schnell. Da regt man sich nicht mehr so schnell auf. Ach, das geht vorbei. Komm, lass es. Mach's langsamer. Weißt du, denk an die Menschen, die etwas zustande gebracht haben, die reif geworden sind, die einfach gesagt haben, ja, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Kannst du so beten wie dieser Hiob? Der Name des Herrn sei gepriesen. David sagt einmal, Herr, ich warte auf dein Heil. Geht's dir nicht so? Mir geht's manchmal so. Herr, ich warte auf deinen Messias, ich warte auf dein Heiland. Ich bin ein Wartender hier. Hier, in diesem Gottesdienstraum, ich warte, Herr, auf deine Hilfe, dass du eingreifst, dass du antwortest, dass du sprichst, dass du dich offenbarst. Ich warte darauf. Ich brenne sogar. Wir sind Wartende, dass Gott uns gebraucht, dass Gott durch uns spricht. Wir sind Wartende, dass Gott uns segnet. Ich bin nicht immer gesegnet. Bin auch nicht immer verflucht. Beides nicht. Verstehst du? Ich bin nicht immer gesund und ich bin auch nicht immer krank. Ich warte, bis Gott für mich streitet. Ich muss manche Sachen Gott überlassen. Nicht dem Rechtsanwalt, sondern Gott. Herr, du machst es schon. Auf deine Art und Weise. Und manchmal, wenn Gott dann diese Dinge löst, er löst viel besser, tausendmal besser als irgendein Rechtsanwalt, ein Richter oder sonst was. Wenn Gott deine Sache in seine Hand nimmt. Ich will für dich streiten und du sollst stille sein. Plötzlich teilt er das Meer. Joachim, ist das nicht so? Wie lange haben wir gebetet, wie lange haben wir gerungen, dass das bei euch ein bisschen besser geht. Und jetzt geht es besser und jetzt geht es viel zu gut, viel zu viel von der Arbeit. Man hat zuerst um die Arbeit gebetet. Verstehst du? Und dann gibt Gott Arbeit. Und dann wird man nicht mehr fertig mit der Arbeit. Dann könnte man noch jemanden einstellen, um die Arbeit zu machen. Ist das nicht so? Genau. Ich weiß es, wie es ist. Du betest und dann, wenn die Zeit Gottes kommt, wenn die Stunde Gottes da ist, dann wirst du überschüttet. Dann übernimmt dich der Segen, dann übernehmen dich die Möglichkeiten. Bist erstaunt. Ich warte, Herr, auf dein Heil, hat David gesagt. Ich warte, bis ich in das gelobte Land komme. Nicht da Kanaan. Die streiten sich so viel, die schlagen sich tot gegenseitig. Kanaan, das ist der Himmel für mich. Das ist das gelobte Land. Halleluja. Ich warte auf den Sieg Gottes. Ich warte auf die Herrlichkeit des Herrn. Ich warte, dass die Riesen besiegt werden. Meine Riesen. Meine Riesen sind andere Riesen als deine. Und deine Riesen sind anders als meine Riesen. Und ich warte, bis die flach liegen. Bis dieser Goliath erschlagen wird im Namen Gottes. Ich warte auf den Durchbruch. Ich warte, bis wir zur Ruhe kommen. Bis wir Feierabend haben. Bis wir einfach sagen, jetzt Herr, oh, jetzt lege ich mich in meinen Liegestuhl und ich sonne mich irgendwo an der Beach, an der Küste. Ja, ich warte auf ein Wunder Gottes. Ich warte auf deine Herrlichkeit. Und das ist wichtig. Ich warte, Herr, auf dein Heil. Ich warte, wo du die Kontrolle übernimmst, wo du der Herr des Universums bist, wo du die Politik machst, wo du die Geschicke der Völker leitest, weißt, wo jedes Volk in seinem Land kommt, wo jedes Volk das sein Recht bekommt. Ich warte auf das Heil Gottes. Das ist es. Ich warte auf die Stunde Gottes. Und das zermürbt mich manchmal. Das Warten. Ich weiß nicht, ob du mal auf den Bus gewartet hast und der Bus ist nicht gekommen. Und guckst auf die Uhr und du hast einen Termin und möchtest wohin. Mensch, das kocht und brodelt. Ist es nicht so? Oder jemand hat gesagt, ich komme und er kommt nicht. Verstehst du? Und so der Heiland hat gesagt, ich komme und wo ist er denn? Steht im Stau irgendwo. Und wie oft steht der Herr Jesus im Stau? Verstehst du, was das heißt? Geistlich übertragen? Da hat Daniel gebetet. Daniel hat ein Gebet gesprochen. Oh Gott, recht dich um das, was im Volk Israel alles passiert ist, wegen dem Volk Israel. Oh Herr, stell die Dinge gut, oder Herr, bring Ordnung. Sag mir die, wie geht's weiter? Daniel wartet. Und Gott hat ihm die Gewissheit gegeben. Dein Gebet ist erhört. Und ich sagte, deine Gebete, was du gesprochen hast, ob die stark oder schwach waren, wie intensiv sie auch waren, ist vollkommen egal, die sind erhört. Als der Elende rief, habe ich ihn gehört, steht in der Bibel. Aber die Antwort ist nicht da. Und beim Daniel war die Antwort auch nicht da. Schon eine Woche bestellt und noch nicht angekommen. Schon 2 Wochen und da ist noch nichts passiert. Noch 20, ich warte schon 20 Tage und keine Antwort vom lieben Gott. Und am 21. Tag kommt der Engel angekeucht. Engel, weißt du, die Engel gehen auch nicht schnell, auch wenn sie fliegen. Und da kommt der Engel und sagt, Daniel, dein Gebet ist erhört, als du gebetet hast. Aber der Fürst von Medien und Persien hat mich aufgehalten. Und ich musste da kämpfen. Und wenn mir der Michael nicht zur Hilfe gekommen wäre, oder der Gabriel nicht zur Hilfe gekommen wäre, oder der Raphael nicht zur Hilfe gekommen wäre, einer dieser großen Erzengel, ich hätte es nicht geschafft. Aber dein Gebet ist erhört. Und Bruder und Schwester, deine Gebete sind erhört. Und die Engel kämpfen, dass die Antwort zu dir kommt. Und du musst warten. Und denkst, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Ich habe die Gewissheit, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Ich weiß von der Heiligen Schrift. Ich habe die Verheißung in der Tasche. Ich habe schriftlich, dass der Herr mein Gebet gehört hat. Und ich hab's nicht. Gott hat dir gesagt, ich werde dich heilen. Ich werde dich wiederherstellen. Ich werde alles in Ordnung bringen. Ich werde dir helfen. Aber wo ist das alles? Wo ist das alles? Weißt du, da gibt es so Fürsten von Medien und Persien. Da gibt es Fürsten von Washington und von Peking und von Moskau und von New York. Verstehst du? Was weiß ich, wo diese Fürsten alle sitzen? Und die halten das, die blockieren und die versuchen mit allen Mitteln zu verhindern. Vielleicht in Mekka, vielleicht in Vatikan oder was weiß ich, wo diese Fürsten alle hocken. Und die halten dich auf und die schneiden die Leitung durch und die kappen die Leitung. Aber der Herr kommt zu seinem Recht. Und der Herr schafft seinen Auserwählten, die zu ihm rufen, Tag und Nacht. Glaubt ihr das? Aber wir müssen warten. Und das ist, worauf ich heute am 3. Advent euch eintrimmen möchte. Warte auf das Heil Gottes. Warte auf deine Erlösung. Warte auf deine Wiederherstellung. Warte, dass du wieder aufhörst wie ein Adler. Warte. Du wirst zu deinem Recht kommen. Du wirst gestärkt werden. Du wirst gesund werden. Und ich sag dir, wenn du krank bist, du wirst gesund werden. Spätestens, wenn du gestorben bist. Nein, ohne Übertreibung. Weißt du, wenn du stirbst, soll ich dir sagen, wenn ich sterbe, ich habe keine Schulden mehr, ich habe keine Krankheit mehr, ich habe keine Sorgen mehr, ich habe keine Ängste mehr, ich habe keine Probleme mehr. Ich bin bei Gott. Aber ich muss eigentlich nur da sein. Ich will noch nicht sterben. Ich will noch predigen. Ich will noch dienen. Ich will noch arbeiten. Der moderne Mensch hat verlernt zu warten auf die Stunde Gottes. Zu warten auf die Führung Gottes, zu warten auf die Impulse Gottes. Und ich sagte, es ist ein Geheimnis, wie Gott einen führt. Plötzlich ist das Wasser immer weniger. Plötzlich kommen die Raben nicht mehr. Plötzlich hilft alles nichts mehr. Dann ist gar nichts mehr. Kannst machen, was du willst. Es passiert nichts mehr. Das ist Führung Gottes, wenn es nichts mehr passiert. Denn Gott will, dass du umdenkst, dass du umschaltest, dass du überlegst, was ist da los. Dass du anfängst zu fragen mit, da stimmt irgendwas nicht. Das Wasser ist weniger bei Elia. Die Raben kommen seltener. Die kommen nur noch ab und zu mal jeden 3. Tag. Was ist mit mir los? Verstehst? Glaube ich nicht richtig? Bete ich nicht richtig? Stehe ich nicht mehr richtig? Gehorche ich Gott nicht mehr? Was hat der liebe Gott jetzt in seinem Plan? Wo, Rabe, komm doch her. Nein. Gott will dich weiterführen zu der Witwe nach Sarepta. Und merkst du nicht, wenn der Hahn wissen mehr und mehr zugedreht wird, immer weniger und immer seltener die Dinge passieren. Gott will uns weiterleiten, weiterführen. Er will uns was anderes geben, uns was anderes zeigen. Uns so viele werden innerlich verwirrt, verunsichert, fangen an zu zweifeln, denken, wir müssen was tun. Pastor, bete jetzt für uns. Oder Geschwister, Gemeinde, lass uns aufstehen und beten. Nein, Gott sagt, umdenken, umschalten. Weitergehen, was anderes probieren, anderen Arzt probieren, anderen Weg einschlagen. Probieren, wenn das nicht funktioniert, wird das vielleicht funktionieren. Wie finde ich den Weg Gottes? Weißt du, geh nach Sarepta, aber das ist im Ausland. Herr, das wirst du mir nicht zumuten, dass ich ins Ausland gehe, ins Heidenland. Das ist also Heidenland gewesen, wo Sarepta lag. Aber da selbst habe ich einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und Geschwister, wir müssen den Ort finden, wo das selbst heißt, wo Gott sagt, hier will ich dich versorgen, hier will ich dich durchbringen, hier will ich dir helfen, hier will ich dich heilen, hier will ich dir helfen, zu dir reden, hier will ich mich dir offenbaren. Das selbst. Aber Herr, das ist im Ausland. Das ist eine Sekte. Oder das ist eine Hochkirche oder was weiß ich, Volkskirche. Ich werde nie vergessen, ich bin mal eingeladen worden, auf dem Katholikentag zu predigen. Und ich bin nie in der Großkirche oder Hochkirche oder Volkskirche irgendwo groß gewesen. Ich kenne die Kirchen, aber ich bin da nicht irgendwie etabliert gewesen in diesen Dingen. Aber bin eingeladen worden vom Bischof, ich sollte dort und dort predigen. Ich habe gesagt, Herr, das weiß ich nicht, ist das richtig? Und dann habe ich einen Bruder gefragt, der ja über mir steht. Dann habe ich gesagt, Bruder, was soll ich tun? Ich bin dort eingeladen zu predigen auf dem Katholikentag. Was denkst du, soll ich hingehen oder soll ich nicht hingehen? Dann hat er mir gesagt, selbst wenn der Teufel dich einladen würde, in der Hölle zu predigen, geh hin und predige im Namen Jesu. Und dann bin ich hingegangen. Und der Bischof hat zu mir gesagt, du kannst machen, was du willst, du hast die volle Freiheit. Predige das so, wie du in Heilbronn damals in der Gemeinde predigt, habe meine Kassette x-mal gehört und sagt, dich will ich hören. Und predige so. Und dann habe ich so gepredigt und habe Altarruf gemacht. Da sind etwa über 1000 Leute nach vorne gekommen und Jesus als ihren Herrn angenommen. Und ich konnte den Leuten nur sagen, wenn ich so gebetet habe, such dir eine biblische Gemeinde. Was eine biblische Gemeinde ist, das ist deren Problem. Die müssen selber finden, eine biblische Gemeinde. Weißt du, manche haben geglaubt, es wäre der katholische Kirche die biblische Gemeinde. Nein, such dir eine biblische Gemeinde. Und dann fahre ich da in Augsburg vorbei, mal vor Jahren oder Jahre später. Dann bin ich da beim Bischof nochmal, schaue vorbei in seinem Dekanat und da nehme ich so einen Zettel in der Hand. Über 20 Hausbibelkreise in der katholischen Kirche, die etabliert sind. Verstehst? Über 20 Hausbibelkreise. Und die laden ein. Weißt du, Gott sorgt dafür. Ich muss mich nicht sorgen. Ich muss mir auch keine Gedanken machen. Ich muss nur Gott gehorchen und predigen, selbst in der Hölle. Im Namen Jesu. Es klingt komisch, was ich sage, aber das ist so. Das ist so. Wir müssen keine Angst haben. Oh, da ist der Teufel. Nein. Wenn der Herr mit dir ist, dann bist du überall beschützt, überall bewahrt. So. Der moderne Mensch hat Angst vor vielen so Dingen. Das darf ich nicht, das kann ich. Ich habe diese Tage über religiöse Geister gepredigt. Leute, hütet euch vor religiösen Geister. Die sind schlimmer als die Pest. Religiöse Geister. Hüte dich vor den religiösen Geistern. Hüte dich vor all diesem frommen Zeug. Das macht man nicht. Weißt du, wir sind in einer Welt. Unsere Welt ist nicht mehr die Welt, die gestern und vorgestern und vorvorgestern war. Unsere Welt ist, ja, Post. Und wir haben dieses Wort, ja, Post, irgendwo als Wort gewählt, verstehst du? Ist vergangen, ist alles vorbei, ist alles passé. Wir sind in der Zukunft. Und wir sollten uns in die Zukunft schicken. Kauf auf diese Zeit, schick dich in die Zeit, gebrauch diese Zeit, nütze die Zeit und ist anders als alle Zeiten waren. Das darf man nicht. Hüte dich vor den religiösen Geistern. Hüte dich vor den religiösen Geistern. Das war das Thema gestern. Hör die Predigt nochmals an. Und als ich heute Morgen gebetet habe über die Predigt und die Predigt ins Internet gesetzt habe, habe ich gebetet, da hat Gott zu mir gesagt, die Leute sollen eigentlich 5-mal die Predigt hören, bis sie einmal begreifen. 5-mal die Predigt hören. Hüte dich vor den religiösen Geistern. Und das sind einige Dinge, die nicht die Welt draußen hat und die nicht irgendwelche Juden oder Pharisäer haben, sondern die Pfingstler haben, die Charismatiker haben, die Evangelikalen haben, die Freikirchen haben in der Gemeinde. Du, ich habe in den 50 Jahren meines Dienstes so viel Religion erlebt, dass ich fast gar nicht mehr glauben kann. So viel Religion, ja. Also, unmöglich, weißt du, so diese Einbildung, verstehst du, wir sind die Besten, die Tollsten, die Bravsten, die Heiligsten, die Frömmsten, die, ja, super. Ja, komm zurück, warte auf Gott und wie Gott dich gebraucht, wie Gott dich führt. Gott will uns in neue Wege leiten, er will neuen Wein in neue Schläuche füllen, er will was Neues tun, aber wir müssen offen sein, warten auf Gott. Weißt du, wir müssen aufhören, fromm zu sein, erweckt zu sein, bekehrt zu sein, jeden Tag Buße zu tun, jeden Tag Abendmahl zu feiern, jeden Tag die Füße sich zu waschen, jeden Tag da was weiß ich was Frommes zu tun. Wir müssen aufhören. Gott will uns neue Wege führen. Und mir ist so groß geworden, diese Erweckung in Wales, in Südengland. Und Gott hat eine gewaltige Erweckung dort geschenkt am Anfang des letzten Jahrhunderts. Eine gewaltige Erweckung, dass Leute auf dem Acker auf die Knie gefallen sind, Buße getan haben, Jesus angenommen haben. Und der Mensch, den Gott benutzt hat für die Erweckung, der Edwards, den Menschen, den Gott benutzt hat, weißt du, der dachte, das ist zu wenig, wie geht's jetzt weiter? Die Erweckung, ja, Gott hat die Menschen erweckt, wie geht's jetzt weiter? Und weißt du, was er dann gemacht hat? Er fing sich zu geißeln, zu peitschen, auszupeitschen. Ich muss leiden, mein Fleisch muss gekreuzigt werden. Nein, Gott will uns in die Tiefe führen, meine Lieben. Also Gott will weitergeben. Die Zeichen und Wunder hören auf. Lies die Apostelgeschichte. Ja, und da hören die Zeichen und Wunder auf. Und dann geht Gott in die Tiefe. Lies die ganze Bibel. Mit der Apostelgeschichte hören die Zeichen und Wunder auf. Und dann kommt die Offenbarung, da kommen die Episteln, diese Briefe. Die führen uns näher zu Gott, zum Himmel, zum Heiland. Aber die meisten denken, jetzt muss genauso weitergehen. Halleluja. Und dann reiten sie auf ihren Schimmel. Auf ihrem frommen Schimmel. Warte auf Gottes Antwort. Warte, wie geht es jetzt weiter? Und weißt du, was der Heilige Geist macht? Er führt dich in die Stille. Er führt dich in die Tiefe. In die Breite. Es ist komisch. Entschuldigung, aber das ist, wenn wir älter werden, wir werden immer breiter. Ja, ist es nicht so? Ich habe einen Schwager unterwegs getroffen, mal vor einem Jahr, glaube ich, oder so. Du weißt ja, den kenne ich nur als schlanken Burschen. Schon lange nicht gesehen. Dann sehe ich, wie breit er geworden ist. Da habe ich gesagt, was ist mit dir los? Er sagt, wir wachsen alle noch. Wir wachsen alle noch. Geschwister, wir wachsen alle noch. Verstehst du? Der Satz, was er mir da gesagt hat, wir wachsen alle noch. Nicht nur in der Breite, wir wachsen auch innerlich. Und dieses innere Wachsen ist viel wichtiger als das ganze Äußere drumherum. Wir wachsen noch. Dann saß ich wieder, da von Stuttgart fuhr ich dann wieder zurück, saß ich im Auto, habe darüber nachgedacht, wir wachsen noch. Ja, wir wachsen noch. Da hat Gott mir eine Botschaft gegeben, wir wachsen noch. Und dieses Wachsen sieht man nicht mehr. Dieses Wachsen siehst du nicht mehr, wie du dich dann geistlich weiterentwickelst. Wie du die Dinge anders verstehst, wie du reifst. Verstehst du, bist nicht mehr eine schöne Blüte mit wunderbarem Duft. Dann bist du ein Apfel oder eine Birne. Verstehst du, jetzt hängst du und jetzt reifst du. Gott sagt, sucht mich. Und das ist, was Gott mir heute Morgen gesagt hat, als ich mich vorbereitet habe und darüber nachgedacht habe, Herr, was ist die Botschaft für die Gemeinde heute Morgen? Gott sagt, sucht mich, wartet auf mich. Sucht mich, so werdet ihr leben. Und weißt du, wenn du Gott gefunden hast, du musst Gott immer noch suchen. Und jetzt suchst du aber anders als vorher. Vorher suchst du, Herr, wo bist du und was bist du, was willst du und so weiter. Und jetzt hast du gefunden, Herr, wie geht es jetzt weiter mit uns beiden? Weißt du, was erwartest du von mir? Und so weiter. Und ich muss euch eines sagen. Als ich anfing, Gott zu suchen, weißt du, was Gott mir gezeigt hat, was ich tun soll? Ich soll viel mehr danken. Ja. Ich soll viel mehr danken. Sage Dank alle Zeit für alles. Auch für das, was dir nicht schmeckt. Für das, was der liebe Gott in deinen Einkaufskorb einpackt. Er packt ein. Und er sagt, ich bezahle das für dich. Und ich sorge, dass du das mit nach Hause nimmst und richtig gebrauchst. Sag Danke. Und ich sage immer wieder, danke Herr für deine Geduld mit mir. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich erwartest. Wir haben gesungen, ja, du erwartest mich dort am Gnadenthron. Danke, Herr, dass du mit mir gehst und dass ich mich nach dir richten darf. Und wenn ich mit dir Gemeinschaft habe, weißt du, vergeht die Zeit so schnell. Wenn du Gemeinschaft mit Gott richtig hast, da denkst du, Mensch, was sind 5 Minuten? Ich bin schon 5 Stunden im Gebet. Als man mir früher sagte, Johannes, du musst 5 Minuten beten, probier mit 5 Minuten. Als ich gelernt habe, richtig zu beten, mit Gott zu wandeln, dann sage ich, Herr, die Zeit ist viel zu kurz, zu knapp, mit dir zu verbringen. Da brauche ich Urlaub, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Ich danke ihm, dass der Herr mir so viele wunderbare Gedanken schenkt, dass ich so wertvoll in seinen Augen bin. Und dass ich Danke sagen darf, dass er zu mir steht, dass er meine Lasten abnimmt, dass er mich trägt. Wir haben so viel Grund zum Danken. Und wenn du einmal anfängst zu danken, fängst du auch richtig zu denken, zu ticken. Weißt du, dann merkst du, hier hilft der Herr, da hat er geholfen, dort hat er eingegriffen, da ist was passiert. Und du merkst plötzlich, er steht zu mir und er ist bei mir. Ich danke ihm, dass ich Jesus habe, dass ich den Heiligen Geist kenne und dass ich den Sieg Jesu feiern darf, auch wenn ich Niederlage habe. Weißt du, in meinen Niederlagen feiere ich den Sieg Jesu und sage, Jesus, weißt du, ich habe versagt, ich bin Waschlappen, aber du bist der Sieger. Halleluja, Lob und Dank. Und ich preise den Herrn. Und indem ich seinen Sieg angucke und sein Licht sehe, dann sehe ich das wahre Licht, das wahre Leben. Ich danke ihm, dass er mein Retter ist. Ich danke ihm für die Dinge, die ich im Moment nicht verstehe. Verrückt. Nur Verrückte tun das. Und das bin ich. Ich fühle mich frei. Weißt du, der Heilige Geist hat mich frei gemacht. Ich danke Gott für Dinge, die ich nicht verstehe. Und ich weiß, eines Tages werde ich durchblicken. Eines Tages werde ich begreifen. Eines Tages werde ich verstehen. Eines Tages werde ich dahinter kommen. Eines Tages wird sich das Geheimnis lüften. Eines Tages bin ich soweit. Wie heißt es in meiner Bibel? Wer Dank opfert, der preist mich und ich werde ihm den Weg des Heils zeigen oder des Lebens zeigen. Ich werde ihm den Weg zeigen. Wer dankt? Weißt du, wenn du die Welt nicht mehr verstehst, fang an zu danken für das, was du nicht verstehst. Sag, danke Herr, dass es so viele Dinge noch gibt, die ich nicht verstehe, die ich noch erleben werde, die du mir offenbaren wirst, die du mir zeigen wirst. Ich danke dir und er wird dir zeigen den Weg des Lebens. Dank muss uns zum Opfer werden. Opfere Dank. Weißt du, ich muss mich überwinden. Zum Danken muss ich mich überwinden. Muss ich mich zusammenreißen. Ich will nicht danken. Weißt du, für das Negative, das ist nicht menschlich, das ist nicht normal. Das geht mir gegen den Strich. Aber ich tue es. Vater, ich danke dir für die Dinge, die ich nicht verstehe. Die ich nicht erklären kann. Die ich nicht begreife. Ich danke dir. Und weißt du, was dann passiert? Dann werde ich ruhig, weil ich ja gedankt habe. Ich habe es Gott überlassen, Gott anheimgestellt alles. Und habe meinen Dank geopfert. Und jetzt warte ich auf die himmlische Lösung. Wo die kommt. Früher oder später kommt sie. Wer Gott ohne Grund dankt und ohne Grund Dank opfert und ohne Grund Gott folgt und ohne Grund an Gott glaubt und ohne Grund Gott ehrt, den wird Gott ehren. Dann sagt er, sagen die Engel, Vater, Allmächtiger, guck mal, der preist dich und der hat noch gar nichts. Schick ihm was, dass er berechtigt ist zu danken. Du musst einen Grund haben. Weißt du, wir müssen lernen, ohne Grund Gott zu preisen und zu danken. Ohne Grund. Wir haben verlernt, umsonst, grundlos Gott zu dienen. Grundlos, ohne Grund. Ich preise, ich danke ihm, weil ich weiß, dass seine Gedanken höher sind als meine Gedanken, seine Wege höher sind als meine Wege. Also, ich vertraue ihm und er führt mich ungewohnte Wege. Und er wird schon wissen, was er zulässt und was er nicht zulässt. Was für mich gut und was für mich heilsam, was für mich nützlich ist und nicht. Er weiß es schon. Er weiß die richtige Dosierung für mich. Preis Gott. Er weiß es, was mir gut ist. Eine Frucht des Heiligen Geistes steht nicht in der Bibel, aber steht bei Matthäus. Ich habe das in meiner Bibel reingenotiert als Seiteneintrag. Da ist Gelassenheit. Frucht des Geistes ist Gelassenheit. Weißt du, was das heißt? Gott überlassen. Eigentlich ist Sanftmut Gelassenheit. Einfach lass Gott machen. Lass Gott arbeiten. Gottes Uhren gehen anders als unsere Uhren. Gelassenheit. Eine Frucht des Heiligen Geistes ist Gelassenheit. Lass. Herr, du hast gegeben, du hast genommen, dein Name sei gepriesen. Denk an diesen alten Hiob. Gott arbeitet anders als unser Zeitplan und Terminkalender es vorgibt. Oft, da denke ich manchmal, so ist der liebe Gott. Da muss vorher noch so vieles anders erledigt werden oder so vieles anders noch abgearbeitet werden. Gott arbeitet sehr gründlich, seine Mühlen malen sehr fein und trefflich und natürlich auch langsam. Gott erfüllt alle Kleinigkeiten, Bagatell-Dinge, alle Lappalien, alles so nebensächlich. Auch das ist für Gott wichtig, denn er fügt eins ins andere. Dein Leben ist viel umfangreicher als nur das, was du siehst. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht die ganzen Zusammenhänge. Da muss noch einiges eingeleitet werden, noch einiges dazugefügt werden. Da muss noch vorher einiges passieren. Da muss noch einiges, noch herbeigerufen werden, herbeigeholt werden. Das ist noch gar nicht da. Und deshalb kann es auch nicht passieren. Dieses Wissen macht mich dankbar zu wissen, Herr, du machst recht, deine Wege sind richtig. Und das gibt mir Gewissheit, ich bin in guten Händen beim Vater im Himmel. Ich bin in guten Händen beim Vater im Himmel. Wer Gott nicht ehrt, liest Römer 1, der verliert alles. Also Römer 1 mit den Schwulen und was weiß ich da, was da alles drinsteht, was die Leute da alles so interpretieren, das ist nicht für die Schwulen, das sind für Christen. Der Römerbrief ist nicht an die Schwule geschrieben worden, sondern an den Christen. Römer 1, lies mal, was dort ist. Und sie haben Gott nicht erkannt und sie haben Gott nicht geehrt und sie haben Gott nicht gedankt. Darum hat Gott sie dahin gegeben. Da musst du nicht schwul sein. Da kannst du ganz gesund sein und ganz normal sein. Und du ehrst Gott nicht. Deshalb danke Gott, auch wenn du es nicht verstehst. Auch wenn es dir nicht klar ist. Auch wenn es dir nicht offenbart worden ist. Weißt du, mein Thema heute ist, warte auf die Stunde Gottes. Warte auf die Antwort Gottes. Danke, einfach steht einfach da und sagt, Herr, ich weiß, du hast angefangen und du wirst vollenden. Du hast gegeben und du wirst auch in Ordnung bringen. Du hast mich rausgeführt und du wirst mich reinführen ins gelobte Land. Wer einer toten Religion dient, der braucht keine Antwort von Gott. Weißt du, der macht sein Klimbim und sein Kreuzchen und dann marschiert er weiter. Aber wir dienen einem lebendigen Gott, der uns führt und leitet, der uns an die Hand nimmt. Und ich erwarte von Gott eine Antwort, denn er ist mein Vater, Daddy, Papa. Nicht Jehova, Elohim, El Shaddai. Vergiss die ganzen Gottheiten. Das sind alles nur Wüstendämonen. Entschuldigung, aber das ist es. Genauso schlimm wie der Allah. Aber mein Gott ist mein Vater. Nicht nur ein abstraktes Wesen. Wir haben einen lebendigen Gott. Mein Glaube ist kein Kult. Weißt du, nur für die Augen so Kerzen und Weihrauch. Ich könnte euch Weihrauch anzünden, verstehst du? Ich könnte diese ganze Bude ausräuchern. Aber das ist nicht meine Religion. Weißt du, ist das nicht meine Sache? Nein. Schön für die Ohren zur Musik. Gestern habe ich von diesem religiösen Geist gesprochen. Weißt du, so viele Leute, die sind so religiös, bei bestimmten Akkorden kommt der Heilige Geist. Nein! Manchmal kommt der Heilige Geist bei Paukenschlag und nicht bei harmonischen Akkorden und Tönen, was die Leute erwarten. Ich weiß, wovon ich rede. Weißt du, mein Gott ist nicht nur zur Unterhaltung da, damit das Volk unten gehalten wird. Religion ist Opium fürs Volk. Nein, das ist nicht mein Gott. Viele beten zu einem Götzen, zu einem toten Gott. Und den musst du selbst helfen. Lies mal Daniel und so weiter. Oder gerade in den Apokryphen, da sind so einige Bücher. Der Bel-Gott und so weiter von bei Daniel. Den muss man füttern. Und Daniel macht sie lustig und sagt, pass auf, was passiert? Mach das Essen und dann streu Asche auf den Boden und schließ und versiegle den Tempel und du wirst sehen am nächsten Morgen, wer alles gegessen hat hier. Und dann kommen dann diese ganzen Priester, die dann aus dem Versteck rauskommen und alles aufessen, was am Altar so schön serviert worden ist. Ja? Vergiss das alles. Und so ist, es wird so viel Religion gespielt, meine Geschwister. So viele Religionen gespielt, wir müssen zu dem lebendigen Gott kommen, der mit dem Herzen zum Herzen redet und mit dem Herzen antwortet und das Herz sieht. Denk an die Baalspriester. Das gefällt mir, dieser Prophet Elia. Der sagt, mich besser schreien, vielleicht ist er im Urlaub, vielleicht schläft er gerade, vielleicht macht er eine Siesta. Wer weiß? Schreit. Nein, ich muss bei meinem Gott nicht toben. Ich muss bei Gott, wenn ich zu Gott rede, meine Stimme nicht verstellen. Ich kann ihm sagen und er wird antworten zu seiner Zeit, auf seine Art und mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat und zur Verfügung stellt, die für mich dosiert sind. Und Elia, er diente seinem Gott und hat seinen Altar gemacht und dann betet ein Gebet von 53 Worten und der Herr antwortet mit Feuer und die Steine werden sogar aufgeleckt. Wir dienen einem lebendigen Gott, meine Lieben. Und wir erwarten eine lebendige Antwort, eine lebendige Reaktion von ihm, wenn wir beten, dass er eingreift in unsere Familie, in unser Leben oder wo wir auch immer sind, was da immer passiert. In meiner Bibel heißt, Gott ist ein Hörer der Gebete. Ein Hörer der Gebete. Halleluja. Und du darfst ihm deine Wege anbefehlen und er wird es wohl machen. Halleluja. Denn er zeigt uns den Weg des Heils, was alles passieren muss. Er antwortet uns. Nach seinem Willen, nach seinem Ratschluss, nach seinem Plan, zu seiner Zeit, auf seine Art, in aller Liebe. Gott antwortet auf seine Verheißung, so wie er in seinem Wort hier verheißen hat und versprochen hat. So antwortet er. Deshalb, du musst die Verheißungen kennen und dich auskennen im Wort Gottes. Wir wollen gerne viele Dinge haben. Und weißt du, wenn wir das eine und das andere bekommen, ich sag dir, was du bekommst, Scherereien. Und da betest, lieber Gott, nimm das ganz schnell weg wieder von mir. Aber dann nimmt er nicht mehr weg. Dann sagt er, du hast gebeten, du hast gewollt, du hast das dir erwünscht. Und er tut es, was die Heiligen begehren. Also schnelle Lösungen bringen Scherereien. Billige Lösungen bringen Scherereien. Weißt du, und dieses Provisorium, immer wieder, schnell, Herr, mach ganz schnell. Nein, Gott arbeitet gründlich. Wie ein Klempner. Verstehst du, wie ein Klempner, gründlich. Von Anfang an, im Detail, Gott arbeitet sehr gründlich. Er bereitet uns zuerst einmal, damit wir empfangen können, was Gott geben will. Er schafft die Verhältnisse um uns herum, damit die Dinge so sind, dass wir uns da wohlfühlen. Er schafft die Voraussetzungen, dass wir das Ziel erreichen. Denk an das Leben von Josef. Wie war das Leben von Josef? Denk nur dran. Verstehst du? Zuerst wird er in die Grube geworfen, dann wird er verkauft nach Ägypten und dann, ja, dann wacht er auf im Haus von Potiphar und dann landet er am Schluss noch im Gefängnis. Weißt du, das ist das Wunder, das ist Halleluja-Leben. Verstehst du? Ja, und das sollst du Danke sagen. Aber das Schöne beim Josef war, und der Herr war mit ihm. Und der Herr war mit ihm. Und das Schöne, egal was du durchmachst, ich darf dir im Namen Gottes als Pastor, als Prediger des Evangeliums sagen, und der Herr ist mit dir, egal was du durchmachst heute. Ob du Rheuma hast oder Hexenschuss hast oder was weiß ich für Krankheiten hast, verstehst du, und Schwierigkeiten hast, finanzielle Schwierigkeiten hast, der Herr ist mit dir. Ob du im Knast sitzt oder was weiß ich, oder irgendwo im Bombenhagel bist, Gott ist mit dir. Während die Leute diese Predigt zuhören, weißt du, ihr hört hier nur diese Predigt, aber Tausende hören die Predigt im Internet und woanders. So, und ich bin manchmal erstaunt, wo die Predigten überall gehört werden. Manche liegen, jemand hat mir geschrieben, Pastor Matthäus, bitte verzeih mir, ich höre deine Predigt in der Badewanne. Ist doch toll. Verstehst du? Weißt du, und ich genieße. Und es ist auch so, verstehst du, diese Person schrieb, ich liege in der Badewanne und ich höre die Predigten und genieße das Wort Gottes. Weißt du, Gott ist mit dir, auch wenn du in der Badewanne liegst. Gott ist mit dir, wenn du auf dem Operationstisch liegst. Gott ist mit dir, wenn du auf dem Massagetisch liegst. Gott ist mit dir, egal wo du bist. Denn Gott ist in dir. Halleluja. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Josef, ja, er konnte überall leben. Er kam überall zurecht. Er hat überall Frieden gehabt. Er war nirgendwo aufgeregt. Herr, was ist mit mir passiert? Was habe ich wieder falsch gemacht? Nein, der hat nicht philosophiert und theologisiert. Der Herr war mit ihm. Der Herr hat das zugelassen, dass er jetzt im Knast sitzt. Jetzt ist er endlich mal von diesem bösen Hex, von dieser bösen Hexe erlöst, von diesem Weib erlöst. Jetzt wird er nicht mehr angegangen, jetzt wird er nicht mehr versucht, jetzt wird er nicht mehr angefochten. Jetzt ist er da. Aber jetzt ist er vergessen. Er muss wieder eine neue Lektion lernen. Und das ist Warten auf Gott. Während wir warten, wir lernen Lektion um Lektion. Der arme Josef, der tut mir herzlich leid. Weißt du, die Familie Jakobs, wir denken manchmal so heilige Familie, die gesegnete Familie, die 12 Patriarchen. Du, das war eine Patchwork-Familie. Verstehst du, von 4 Frauen waren die Kinder in der Familie Jakobs, verstehst? Und da muss einer mit dem anderen auskommen, jeder war anders, da war so viel Streit, so viel Eifersucht, so viel Neid. Und der Herr war mit Josef. Der Herr war mit Josef. Weißt du, und Gott bringt Rettung auf seine Art und Weise. Auch in so eine Patchwork-Familie. Verstehst du? Die von dem und was weiß ich, am Schluss weißt du nicht mehr, wer von wem ist. Und Gott war mit ihm. Und Gott weiß, was das Beste ist. Weißt du, Gott ist mit uns. Und Gott ist bei dir. Und Gott bringt dich durch, auch in eine komplizierte Familiengeschichte. Auch da, Gott will jeden Einzelnen zum Segen machen. Ich predige für eine ganz neue Menschheit. Weißt du, wir leben in einer Zeit, wo alles durcheinander verwirrt ist. Und keiner weiß mehr, wo er ist und was er soll und was er kann. Aber Gott bringt die Seinen durch. Gott hilft den Seinen. Gott ist ein guter Gott, ein guter Vater. Das Leben in einer Familie und gerade so verwirrten Familie, und vielleicht ist deine Familie auch so verwirrt und so chaotisch und durcheinander. Gott ist drin in deiner Familie. Und Gott hat dich hineingesetzt in deiner Familie, auch wenn sie dir nicht gefällt. Verstehst du? Auch wenn du die Brüder nicht magst und die Schwestern nicht magst, aber Gott hat dich da reingesetzt. Warte auf Gottes Heil, bis Gott dich gebraucht und bis Gott dich bestätigt und bis Gott dich segnet und bis Gott dich zu einer Top-Figur macht. Warte ab. Warte ab auf die Stunde Gottes. Weißt du, da war er nicht beliebt unter seinen Brüdern. Vielleicht bist du auch unter deinen Geschwistern nicht beliebt und anerkannt. Pff, der Träumer, was will dieser Fantast? Was will dieser Spinner? Was will denn der? Bist auch nicht in deiner Familie groß gesehen? Oder die sind neidisch und die verletzen dich ständig permanent, reißen dir die Kleider vom Leib. Das haben sie beim Josef gemacht. Und sein Kleid ins Blut getaucht und dem Vater dann präsentiert. Papa, kennst du das noch? Das ist doch dein Kleid, das hast du genäht. Weißt du, Gott arbeitet. Gott arbeitet an uns. Und wir verstehen manchmal Gottes Wege nicht. Gottes Methode nicht. Du sagst, Herr, wie kannst du sowas zulassen? Gerade mir, wo ich doch so gottesfürchtig bin, wo ich dich so liebe, wo ich doch so viel bete und wo ich so viel singe und wo ich so viel meditiere und so viel nachdenke über die jenseitigen Dinge. Warum lässt es mir? Ich begehe doch keine Sünde. Ich betrüge niemand. Und doch passiert es mir, sowas Schreckliches. Ja, ich weiß nicht, ob du sowas kennst, aber vielleicht rede ich von einer anderen Welt. Weißt du, Josef hat keine Bilderbuchkarriere gemacht. Seine Karriere war zuerst mal die Tiefe, zuerst mal in den Abgrund gestürzt, zuerst mal verlassen, verachtet, verspottet, verkannt. Und dann hat Gott erst gehandelt. Warten auf die Stunde Gottes. Und weißt du, wie lange der Josef gewartet hat? 21 Jahre. 21 Jahre. Die sind schon 2 Tage zu viel. Oder 2 Wochen. Oder 21 Tage. Aber der hat 21 Jahre gewartet. Vieles, was wir in der Bibel haben, lies mal, egal wo, 21 Jahre. Überleg einmal, geh zurück mal vor 21 Jahren. Was ist da passiert, was ist da gewesen? 21 Jahre, da warst du noch ein Jüngling, eine Jungfrau oder was sonst noch. Verstehst du? Vor 21 Jahren, da ist was passiert und jetzt erst endlich kommt das zum Tragen. Ich werde nie vergessen, als ich in Stuttgart diese Frau Stadler für die betete, die todkrank war, schwer krank war, die Ärzte gesagt haben, der Arzt in Urlaub fuhr, sagte Frau Stadler, ich weiß nicht, ob ich sie noch wiedersehe, wenn ich zurückkomme. Dann sagte sie mir, vor 25 Jahren hat mir eine Frau gesagt, eine gläubige Frau gesagt, du wirst gesund werden. 25 Jahre. Und manchmal vergehen 25 Jahre, manchmal vergehen 50 Jahre, nicht nur 25 Jahre, bis endlich das Wunder passiert. Kannst du warten, ohne durchzudrehen? Kannst du warten, ohne dass du resignierst und alles hinschmeißt? Oder jetzt mache ich endlich mal was Neues. Vergiss alles. Die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Das war Petrus. Vielleicht hast du auch die ganze Nacht, das halbe Leben, gefischt und nichts gefangen. Ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Weißt du, am Segen Gottes ist alles gelegen. Wenn du wurschtelst, wenn du arbeitest, das ist nur Leerlauf. Gott arbeitet nach seinen Plänen, nach seinen Methoden, nach seinen Voraussetzungen. Er arbeitet anders. Weißt du, wie Gott arbeitet? Im Verborgenen. Hinten in der Kammer. Im Studio. Dort arbeitet Gott. Im Verborgenen. Er arbeitet innerlich. Er arbeitet im Geist und am Geist. Wie arbeitet Gott? Weißt du, mit den Kleinigkeiten, mit Bagatelldingen, mit Kleinigkeiten, so arbeitet Gott an unserem Leben. Und dann müssen wir warten, bis alles so aufgeräumt ist, bis der letzte Dreck aus unserem Leben draußen ist. Gott arbeitet, indem wir auf sein Wort eingehen, indem wir das tun, was er sagt. Gott arbeitet, und jetzt bitte halte ich fest, wenn wir im Kleinen treu sind, im Kleinen, noch einmal, verstehst du, im Kleinen treu sind, nicht im Großen. Weißt du, wenn jemand was Großes vollbringt, dann, Da wirkt nicht Gott, sondern Gott wirkt im Kleinen. Im Kleinen treu sein. Im Wenigen, in das Bisschen, was du da hast. Im Schärflein der Witwe, da arbeitet Gott. In der Schwachheit. Gott arbeitet in der Schwachheit. Ich weiß nicht, ob du das entdeckt hast. Nicht, wenn du stark bist. Wenn ich stark bin, brauche ich Gott nicht. Aber wenn ich schwach bin. Und da muss ich mich an seiner Gnade genügen lassen und festhalten. Gott arbeitet, wenn ich meine Gaben gebrauche. Gott arbeitet, wenn ich treu bin im Versammlungsbesuch. Er sagt so, Bruder, mal tu das ist doch Unsinn. Doch, treu in der Versammlungsbesuch. Ich denke, das ist ganz arg wichtig. Versammlungsbesuch. In der Bibel heißt es sogar im Hebräerbrief, verlasst nicht eure Versammlung, wie es etliche zur Gewohnheit werden lassen. Weil es heutzutage ist so bequem. Es gibt das Internet, es gibt Fernsehen, es gibt Radio, es gibt überall Predigten, kannst du abrufen, sogar im Smartphone, in der Badewanne kannst du das anhören. Verstehst du, du musst nicht in eine Versammlung gehen. Das reicht mir, wenn ich so schön auf meinem Canapé sitze und vor mir hindöse. Verstehst du, bequem. Aber weißt du, was du brauchst? Du brauchst Versammlung. Weißt du, warum? Damit du so einen Rippenstoß kriegst. Damit du aufwachst. Damit du ein bisschen durchgerüttelt wirst. Damit du einen Watschen bekommst. Dass du aufwachst. Weißt du, ich könnte ein Heiliger sein, wenn ich ganz allein auf dieser Welt wäre. Hätte ich keine Probleme. Keiner würde mich anfechten, keiner würde mich versuchen, keiner würde mir Schwierigkeiten machen, keiner würde mich beleidigen, keiner würde mich kränken. Ich wäre kerngesund. Aber, weißt du, ich bin mitten unter den Leuten. Lauter Biester, Entschuldigung. Bissigem Löwen. Weißt du, das ist gefährlich, verstehst du? Aber das ist die Versammlung. Die Versammlung ist dazu da, dass wir korrigiert werden. Dass das von uns was erwartet wird. Ja, treu sein. Treu sein. Egal wo, verstehst du? Weißt du, wenn du nicht in einer Versammlung bist, sei wenigstens in einem Verein. Und im Verein lernst du auch, mit Menschen umzugehen. Und da wirst du geschliffen im Verein. Vielleicht viel schlimmer wie in der Versammlung. Da wirst du dich sehnen, lieber Gott, ich möchte nicht mehr im Fußballverein sein. Jetzt will ich endlich mal in der Versammlung sein, da kann ich wenigstens sitzen. Im Fußballverein, da muss ich auf der Wiese schon rumspringen. Da werde ich gejagt von meinem Trainer. Weißt du, und da muss ich, und. Ja. Treu sein in kleinen Dingen. Wie nehme ich Gott ernst? Wie wichtig ist er mir? Dann treu sein im Zehnten bringen, treu sein, seine Feinde zu lieben. Das sind die Kleinigkeiten. Und Gott wartet auf uns, bis wir den komischen Kauz da angenommen haben. Also, den mag ich nicht. Unter keinen Umständen, verstehst du? Aber nein. Und Gott sagt, und das ist dein Freund. Deine Feinde sind deine Freunde. Wenn du das einmal kapiert hast, deine Feinde ist dein Spiegelbild. Deine Feinde, an denen lernen, siehst du, wie du wirklich bist. Wenn du deinen Feind begreifst. Und weißt du, wenn du deinen Feind zum Freund gemacht hast, hast du etwas für dein Leben gewonnen, steht in der Bibel. Ja, dräng nur darüber nach. Weißt du, treu sein im Kleinen. Ob wir uns demütigen? Kannst du dich demütigen? Die meisten sitzen auf dem hohen Ross. Ich. Und so gackern sie. Gott schaut auf die Kleinen, die treu sind. Und ich muss euch sagen, wir versagen meistens in kleinen Dingen, nicht in den großen Dingen. Ich versage nicht in großen Dingen, aber in den Kleinigkeiten. Da versage ich. In Kleinigkeiten. Und Gott schaut auf das Schärflein der Witwe. Gott schaut, wie wir opfern. Gott schaut, wie wir leben, was wir tun. Gott schaut auf diese Kleinigkeit. Wie ist er zu Hause nach dem Feierabend? Er achtet, warum du was tust und weshalb und wieso. Er achtet auf die Hintergründe. Er achtet auf die Motive. Was denkst du, wenn du das und das tust? Wie ehrlich bist du? Die Kleinigkeiten. Wie ernst dir die Sache ist. Jetzt ein paar andere Fragen. Auf Gott warten ist mein Thema. Sag mir, warum du gesund werden willst. Damit du dich besser fühlst. Warum betest du, Herr, mach das und das und so weiter. Warum brauchst du mehr Geld? Überleg einmal, warum brauchst du mehr Geld? Warum sollte der liebe Gott dich beschützen? Gib dir selber die Antwort. Warum brauchst du die Hilfe Gottes? Warum sehnst du dich nach einer Offenbarung vom Herrn? Viele Christen sind nur Egoisten. Herr, mach mich gesund, damit ich mich besser fühle. Du kannst auch krank sein. Deswegen musst du nicht gesund werden. Viele brauchen die Sachen für sich und verschmatzen für sich, zu ihrer Bestätigung, zu ihrer Profilierung. Viele gebrauchen diese Dinge, Herr, ich brauche, damit ich imponieren kann, damit ich sagen kann, guck, wie großartig, wie spitze ich bin, wie super ich bin, wie heilig ich bin. Weißt du, viele sind Egoisten, damit sie zeigen können, oh Herr, damit ich mich entfalten kann, wie eine Rose. Na, wenigstens wie eine Tulpe noch. Oder was weiß ich. Herr, warum? Damit es mir gut geht. Damit ich gute Tage leben kann. Das Leben genießen kann. Damit ich was vom Leben habe. Warum soll Gott mir was geben, was tun? Weshalb? Warum? Wozu brauche ich den Heiligen Geist? Damit ich besser schnattern kann. Und babbeln kann. Auf den Putz hauen kann. Und sagt, guck mal, ich kann in Sprachen reden. Ich kann sogar die übersetzen. Ich habe Weissagungen, ich habe dies und jenes. Ich kann mich angeben. Weißt du, Gott gibt uns nichts, damit wir uns anzugeben haben, was anzugeben haben. Zeigen können, wie geistlich wir sind. Ich habe es geschafft, dank. Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die arme Schwester und der arme Bruder dort. Ich habe den Heiligen Geist bekommen. Weißt du, wofür ich meinen Heiligen Geist bekommen habe? Für meine Ungeistlichkeit. Verstehst du das? Ich habe den Heiligen Geist bekommen für meine Schwachheit. Ich habe den Heiligen Geist bekommen für meine Unfähigkeiten. Nicht für meine Fähigkeiten, damit ich sie besser an Leuchter stellen kann. Achte auf die kleinen Anfänge. Die kleinen Füchse verderben den Weinberg, steht in der Bibel. Achte auf die Lappalien. Warum? Warten auf Gott, auf seine Stunde. Ist eigentlich warten, nee, Gott vergib mir. Gott wartet auf uns, nicht ich warte auf Gott, sondern Gott wartet auf uns, bis wir soweit sind, bis wir uns demütigen, bis wir uns bekehren, bis wir kapitulieren, bis wir, ja, bewusst werden, bis es bei uns dämmert. Mein Gott, ohne dich kann ich gar nichts tun. Gott wartet auf uns. Und wenn wir das gescheckt haben, das gemerkt haben, das begriffen haben, dann passiert ein Wunderleben in unserem Leben. Herr, ich bin gar nichts. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich, ich muss dich haben. Jesus, ja, ich muss dich haben. Ohne dich kann ich gar nichts tun. Gott lässt uns manchmal auflaufen und stranden. Jetzt geht's nichts mehr. Nicht vorwärts, nicht rückwärts. Ich sitze fest. Gott lässt uns auflaufen, bis wir kapitulieren, einsehen, akzeptieren die Sache. Bis wir zugeben, ich bin krank. Weißt du, viele Leute, wenn ich frage, wie geht's Ihnen, ich bin gesund. Und die sind todkrank. Sei doch ehrlich. Und spiel nicht immer gesund. Positives Bekennen. Weißt du, wenn du zum Arzt gehst, der Arzt fragt dich frei Hand und sagt, wie geht's Ihnen, was fehlt Ihnen, was brauchen Sie? Dann musst du sagen, ich habe im Bauch was bei mir stimmt nicht oder im Kopf was nicht stimmt. Aber weißt du, wenn du den Leuten sagst, bei denen stimmt was nicht, untersuchen sie, gehen sie zum Arzt. Ich kenne Leute, die schlagen einem ins Gesicht, spucken einen an und sagen, was denkst du von mir? Gott wartet auf uns, bis wir zum Arzt gehen. Und uns bleibt oft nichts anderes übrig, als zum Arzt zu gehen, weil wir den himmlischen Arzt nicht annehmen und nicht akzeptieren und an ihn nicht glauben und nicht an ihn wenden. Weißt du, Gott lässt uns auflaufen, bis wir einfach hinhören und ernst machen und bis wir die Medizin nehmen, die er uns verschreibt. Aber Herr, die ist so bitter. Die tut mir so weh. Die Spritze. Dieses Skalpell da. Das schneidet alles auf. Oft warten wir auf Gottes Antwort, aber Gott wartet auf unsere Hingabe, auf unsere Reaktion, auf unsere Antwort. Jesus sagt, als der reiche Mann da in der Hölle betet, und ich habe eines festgestellt, sogar in der Hölle wird gebetet. In der Hölle wird zu Gott gebetet sogar. Vater, Abraham, schick den Lazarus zu einem meiner Brüder, dass sie warnen, dass sie nicht dahin kommen, wo ich gelandet bin. In der Hölle wird gebetet, Leute. Und wie? Mehr wie im Himmel. Vater, schick ihn. Und was sagt Jesus in diesem Gleichnis? Sie haben Moses und die Propheten, lass diese hören. selbst wenn ein Toter auferstehen würde, würden sie nicht glauben. Sie haben Moses und die Propheten. Weißt du, was Jesus heute sagen würde? Sie haben Matthäus. Lass ihn hören. Hört auf ihn. Und ich, weißt du, ich habe nichts zu verlieren. Ich predige. Und ich tue das gerne und mit Freuden. Und Leute, die es hören, die kapieren, die begreifen, bei denen passiert auch was. Was Gott einmal gesagt hat, wiederholt es nicht. Und noch einmal. Weißt du, Gott muss nicht wie ein Hund bellen. Er sagt es und glaub es. Ich sage Moses und die Propheten. Was er einmal offenbart hat, wird er nicht noch einmal offenbart. Ja, ich brauche eine extra Offenbarung, ob ich mich taufen lassen soll oder nicht. Nee, du kriegst in 100 Jahren keine andere Offenbarung. In der Bibel heißt es, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, Amen, aus und vorbei. Und der Zug ist abgefahren. Oder wenn du gesegnet werden möchtest finanziell, dann bring den Zehnten in sein Kornhaus und frag, was sein Kornhaus ist. Sein Kornhaus ist nicht die Gemeinde oder die Kirche oder was weiß ich. Da, wo du deine geistliche Speise, wo du dein Brot bekommst, das ist dein Kornhaus. Und dort solltest du deinen Zehnten hinschicken und hingeben und geben, da wo du versorgt wirst. Und du wirst sehen, wie Gott die Fenster des Himmels auftut. Ich werde nie vergessen, ich habe einen Jungen in Heilbronn in der Gemeinde gehabt, der immer wieder, weißt du, die Kassiererin kam zu mir und hat sich beschwert und sagt, kannst du nicht sagen, dass der Junge in einem Monat zusammenliegt und so weiter. Der hat jede Woche seinen Zehnten gebracht. 50 Pfennig, damals gab es noch D-Mark. 50 Pfennig, verstehst du, mein Zehnter. Später hat er einen D-Mark gebracht. Mein Zehnter, als Bub, was er von seinem Taschengeld, mein Zehnter. Und ich habe die Geschichte mal so beobachtet und verfolgt, wie ist mit diesem, was ist mit diesem Jungen geworden? Und auch was ist aus diesem Jungen geworden? Tut er Ingenieur, hat eine super Stelle bei Messerschmitt bekommen, bei dieser Firma und im Flugzeugbau und so weiter. Der ist top hochgestiegen, Gott hat ihn gesegnet, hat gute Noten geschrieben, Gott hat ihn versorgt. Aber der hat regelmäßig als kleiner Bub mit 50 Pfennig angefangen. Und Gott versorgt. Hat drei Kinder, nette Frau, inzwischen ein Häuschen auch. Ich weiß, wo er wohnt. Verstehst? Gott hat versorgt. Aber du siehst, treu im Kleinen sein. In 50 Pfennig. Und da offenbart sich Gott. Weißt du, warten auf das Heil Gottes. Jetzt brauchst du nicht die Hilfe Gottes. Aber die Zeit kommt, wo du die Hilfe Gottes brauchst. In meiner Bibel heißt, lass dein Brot übers Wasser fahren. Weißt du, was das bedeutet? Schmeiß in die Spree. Verstehst du, füttere die Fische. Von mir aus. Egal. Lass dein Brot übers Wasser fahren. Und du wirst zu gegebener Zeit wiederbekommen. Und das ist meine Erfahrung. Das ist meine Erfahrung. Gib. Du kriegst kein Dankeschön, keine Anerkennung, kein Lob. Aber es wird dir zu gegebener Zeit wiedergegeben werden. Weißt du, was das heißt? Plötzlich kriegst du was. Ist gar nicht verdient, gar nicht erwartet. Plötzlich wirst du unterstützt. Plötzlich wird dir geholfen. Plötzlich hilft dir jemand. Und du sagst, Mensch, wie ist das nur möglich? Bei Gott ist alles möglich. Gott kann sogar die Fenster am Himmel aufmachen. Ja? Was er dir gegeben hat, was er dir versprochen hat, was er dir verheißen hat, das wird in Erfüllung gehen. Und es kann ein zweites Mal, ein zehntes Mal oder auch ein hundertes Mal geben. Weißt du, was Gott einmal bezahlt hat, ist bezahlt. Warte auf Gottes Heil. Es kommt. Dein Gebet wird erhört, Daniel. Wie du auch immer heißt. Du musst nicht Daniel heißen. Setz deinen Namen ein. Dein Gebet wird erhört. Du lass dich mit dem Teufel nicht in Diskussion ein. Red nicht. Denk nicht drüber nach. Weißt du, der Teufel möchte dich in Diskussion verwickeln. Und er verwickelt dich nur in Diskussion, indem deine Gedanken anfängt zu drehen. Dein Kopf verdreht und sagt, siehst du es nicht, merkst es nicht, kapierst du es nicht, begreifst es nicht, reagierst du nicht, verstehst du? Und immer wieder, ja, aber, und am Schluss hat er dich an der Angel. Am Schluss hat er dich gefangen. Fang an, auf Gottes Stunde zu warten. Die Stunde Gottes ist jetzt. Gott hat jetzt geantwortet. Gott hat dir jetzt die Antwort gegeben. Und hier bekommst du heute Morgen diese Antwort. Du hast schon eine ganze Menge Antworten bekommen. Halt es fest. Halt es fest. Und du kriegst Antworten durch das Lesen der Worte Gottes, der Bibel. Fang an, einfach die Bibel zu lesen. Und Gott spricht durch die Bibel. Hier. Einige hundert Seiten ist das Reden Gottes festgehalten. Fang an, die Bibel zu lesen. Nicht kritisch zu lesen, nein, Lass Gott zu dir reden. Bete ein kurzes Stoßgebet und dann sag, Herr, rede, dein Knecht, deine Magd hört. Und Gott wird hier reden. Du brauchst keinen Pastor und keinen Prediger und keinen Evangelisten und keinen Bischof und keinen Superstar von was weiß ich, aus Amerika oder aus China. Hier ist der Superstar, der Heilige Geist. Und höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Weißt du, sowas Verrücktes steht in der Bibel. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die meisten haben Ohren und die hören es doch nicht. Die meisten haben Augen und die sehen es doch nicht. Fang an zu lesen. Weißt du, was mir unheimlich viel geholfen hat? Der Evangelist, der mich zum Heiland geführt hat, der hat gesagt, lesen Sie laut die Bibel und im Stehens. Ja, und dann habe ich hingestellt, fange an zu lesen. Und habe gemerkt, wenn ich im Stehens lese, laut lese, da sind meine Augen in Aktion, da ist mein Mund in Aktion, da sind meine Ohren in Aktion, da sind meine Beine in Aktion. Ja. Und so habe ich angefangen, im Glauben zu wachsen, im Glauben vorwärts zu gehen. Und das hat mir geholfen. Und als ich so laut gelesen habe, habe ich gedacht, da spricht jemand zu mir. Persönlich. Und das war auch so. Das ganze Neue Testament habe ich so durchgelesen, im Stehens. Nicht im Sitzen, sondern liegend so. Und dann eingeschlafen dabei. Nein. Volle Aktion. Das sind meine Hände in Aktion. Verstehst du, ich muss die Bibel halten. Ja, und laut lesen. Laut lesen. Und das dem Teufel zum Trotz. Denn wenn du, und ich sag, wenn du Dämonen zu Hause hast und Geister hast und Gespenster hast und was weiß ich, esoterische Schwingungen und Vibrationen, lies die Bibel laut und da gehen die Dämonen raus. Denn die Dämonen vertragen eines nicht, das Wort Gottes. Lese laut, lies laut die Bibel und dann hast du Ruhe von allen Gespenstern. So vertreibt man den Teufel mit dem Wort Gottes. Und das heißt, guck mal, es steht geschrieben. Und das ist. Durch das Lesen des Wortes Gottes bekommst du Frieden. Da redet Gott zu dir. Durch das Lesen des Wortes Gottes und durch das Hören der Predigt wird deine Welt in Ordnung gebracht. Deine Verhältnisse geordnet. Ach, der Zachäus hat es in Ordnung gebracht. Bei mir ist es auch höchste Zeit, dass ich die Sachen ordne. Dass ich Sachen verkaufe, die nicht reingehören in mein Haus. Die ich irgendwo abkassiert habe. Die meisten Leute lesen nicht mehr die Bibel. Sind geistliche Analphabeten. Ja, das macht der Computer. Der Computer kann dir nicht helfen. Dir kann nur der Geist in dir helfen. Der Heilige Geist. Lies das Wort Gottes. Höre die Worte Gottes. Und du wirst merken, wie der Himmel plötzlich reagiert. Plötzlich, wie die Engel anfangen zu springen und zu tanzen. Und zu jubeln und zu jauchzen. Plötzlich, weißt du, verfliegen deine Zweifel. Da hast du nicht mehr Zeit, an deine Zweifel zu denken. Oder deine Anfechtungen zu denken. Höre das Wort Gottes und deine negativen Gedanken verschwinden. Warte auf Gott. Das ist das. Weißt du, ich finde es ganz toll. In der Zeit, wo man warten muss, schlag deine Bibel auf und lies weiter. Nächste Kapitel. Nächster Abschnitt. Weißt du, wenn man im Bus steht, weißt du, du kannst im Bus auf der Bushaltestelle warten und gucken. Der macht, der ist ja ganz komisch und der ist der vom Beruf wahrscheinlich. Und was weiß ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, wenn ich warten muss, verstehst du, da werde ich so abgelenkt. Und wenn du liest, die Bibel liest oder was anderes liest, du bist konzentriert auf das, was dich beschäftigt, was dich interessiert. Und dich sollte das Wort Gottes interessieren, denn du bist Kind Gottes. Deine Krisen sind Hörkrisen. Der Teufel hat dir das Wort Gottes geklaut. Und das Wort kommt von, deine Heilung kommt vom Wort Gottes. Dein Sieg kommt vom Wort Gottes. Dein Wohlergehen kommt vom Wort Gottes. Dein Erfolg kommt vom Wort Gottes. Deine Befreiung kommt vom Wort Gottes. Halleluja. Deine Führung kommt vom Wort Gottes. Du musst dieses göttliche Kompass in der Hand nehmen und gucken, wo ist Norden, wo ist das Thron Gottes. Deine Versorgung kommt vom Wort Gottes. Pass gut auf dich auf. Das ist hier, was Gott uns zeigen möchte. Noch ganz schnell ein paar Gedanken, was mir groß geworden sind, was ich dir mitteilen möchte. Weißt du, ich kann auf dich nicht aufpassen. Das musst du selber tun. Ich kann auf dich nicht aufpassen. Der Dieb, der Teufel geht umher. Er ist dieser Einbrecher und versucht, in dein Leben einzubrechen, dich zu ruinieren, dich kaputt zu machen. Diese religiösen Geister, die schwirren umher. Ja. Und schon sitzen sie bei dir. weißt du, das nichts, diese Stechmücken nachts, da liegst du, schläfst und dann hörst du und denkst, wo sind sie denn? Und schlägst um dich rum und hast schon Stich abbekommen. Und die saugen dein Blut. Du musst schon selbst auf dich aufpassen, selbst für dich sorgen. An dein Glück, und hör mir zu, an deinem Glück, an deinem Sieg, an deiner Geistlichkeit, an deiner Seligkeit ist niemand anders interessiert als du selbst. Es geht um dich. Als du selbst. Deshalb ist es so wichtig, sorg für dein Leben. Jesus sagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Nimm dein Leben persönlich in deine Hand. Nimm dein armes Leben, dein elendes Leben selbst in der Hand und mach ernst mit deinem Glauben und mit deinem Leben. Die Bibel sagt, und dieses Wort habe ich heute Morgen noch bekommen, weiß nicht für wen das ist, vielleicht auch für niemand, vergiss es, wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Das hat Gott mir heute Morgen gesagt. Ich wollte eigentlich das Wort nicht zitieren, aber Gott sagt, sag's, wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, egal aus welchen Gründen, egal was es ist und so weiter, und schaut zurück, der ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Und Gott sagt weiter, macht es, halt es fest. Dein finanzieller Segen wird kommen, wenn du treu in der Sache bleibst, wenn du treu in dem Dienst bleibst, wenn du treu in der Arbeit bleibst, wenn du alles aus der Hand Gottes nimmst, wenn du auf sein Wort eingehst, wenn du ihm gehorchst, wenn du das tust, was er sagt. Leg die Hand an den Pflug und dann bleib dran, auch wenn es schwierig ist. Ich habe mit Pferde gepflügt und ich habe mit Kühe gepflügt im Bayerischen Wald. Ja, wir haben mit den Kühen so manches Feldstück bestellt. Ich weiß, wie das ist. Und im Bayerischen Wald, wir haben so eine schöne Hänge gehabt. Weil es ist nicht leicht zu pflügen. Da sind Steine im Boden und dergleichen. Da muss man manchmal ausweichen mit dem Pflug. Am besten würde man alles hinschmeißen. Ich habe gesagt, Papa, mach du selber. Verstehst du, aber das, ich gesagt, das musst du auch lernen. Für was denn? Aber ich habe hier eines gelernt, geistlich, wer die Hand an den Pflug legt und zurückzieht, der ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Gottes Antworten sind für dich in der Bibel und die sind für dich enthalten. Schlag auf, Seite für Seite. Gottes Antwort ist da, die Lösung ist da. Du musst es nur herausfinden, die Spur Gottes. Und selbst wenn dich der Pflug mal auf die Seite haut, komm wieder auf die Spur, auf die Furche. Komm wieder und mach weiter. Weißt du, du wirst schon ausfindig werden. Und Gott sagt, sucht mich und ihr werdet leben. Diesen Gedanken hat er mir auch noch gegeben heute Morgen. Sucht mich, sucht nicht Heilung, sucht mich. Gott sagt, sucht mich, nicht ein Wunder, sucht mich. Sucht nichts Besonderes, sucht mich. Sucht nicht Unterhaltung, sucht mich. Sucht nicht die Gemeinde, die reine, vollkommene Gemeinde, sucht mich. Was suchst du, was willst du finden, verstehst du? Was willst du finden? Gott sagt, wenn du mich suchst, such nicht Liebe. Oh, dass die Leute dich anhimmeln und anjubeln und betätscheln und besingen und beweihräuchern. Gott sagt, sucht mich nicht Liebe. Sucht mich, und wenn du Gott gefunden hast, kannst du sogar in der Hölle Halleluja singen. In unteren Verlies, wie Paulus und sein Bruder Silas. Im unteren Verlies in Philippi, da fangen sie um Mitternacht ein Gesang, ein Halleluja. Und du weißt, was da passiert? Die Erde bebt, das Gefängnis platzt, die Gefangenen werden frei. Such mich, sagt der Herr. Such nicht Gesundheit, such nicht Heilung, such nicht Wunder, such nicht Geld, such nicht Erfolg, such nicht Karriere, such nicht Gaben, such mich. Lass uns aufstehen und lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass wir heute Morgen dich suchen dürfen. Ich will nicht irgendwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches, etwas Einmaliges. Nein, ich möchte dich haben. Und wer dich hat, Vater im Himmel, der hat alles, was hier diese Welt zu bieten hat, was der Himmel zu bieten hat, was das Universum zu bieten hat. Wer dich hat, hat alles. Wer Jesus hat, hat das Leben. Halleluja. Vater, ich segne all die, die dein Wort gehört haben, Herr Jesus, und denen das Warten zu lange geworden ist. Herr Jesus, bitte schenk Gnade, schenk Geduld, schenk Liebe, dass die Geschwister aushalten. Das ist nur noch ein paar Meilen. Wir sind zu Hause. Wir sind am Ziel. Nur noch ein bisschen. Herr, auch wenn es manchmal und meistens ist am Schluss, wie bei einem Marathonläufer, die letzten paar Meilen, die sind die schlimmsten, die härtesten, die schwierigsten. Da geht einem fast die Puste aus. Herr, gib deinen Heiligen Geist für die letzten Momente in dieser Zeit, in dieser Welt, in der wir leben, dass wir durchhalten, Herr Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr sollt meine Zeugen sein, sagt der Herr, und ihr sollt meinen Geist empfangen, die Kraft aus der Höhe empfangen, damit ihr aushalten könnt. Danke, Herr Jesus, dass du uns stärkst. Und der Herr Jesus ist hier mitten unter uns und er sagt, mein Kind, du sollst keinen Mangel haben an meiner Gegenwart. Du sollst dich in meiner Gegenwart nur dich wohlfühlen, mich suchen und sonst gar nichts. Und wenn du mich hast, hast du alles, was du brauchst. Und ich werde dir segnen und dir ein gerüttelt und geschüttelt Maß deiner Freude, deines Friedens, deiner Heilung, deiner Gesundheit und deiner Kraft suchen. Suche mich, mein Kind. Suche mich, spricht der Herr. Amen.